Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Er war sichtlich aufgebracht, als er gesagt hat, also ich finde es echt zum Kotzen, wie die Leute am Sonntag brav in die Kirche rennen, dort dann schön beten und singen und glauben, dass dem Herrgott einen Gefallen tun. Aber unter der Woche, da sind sie ganz anders. Da schaut jeder nur auf seinen Vorteil, da wird ums Geld gestritten, gelogen, betrogen, da kratzen sie sich gegenseitig die Augen aus und sie kümmern sich an Schmoren um die Armen, um die Menschen herum. Natürlich vor allem die Armen und die, die wirklich eine Hilfe brauchten, die nutzen sie eher noch aus. Diese Kerzenschlicker, die sind für mich alles scheinheilige Heuchler. Wer sich da so aufgebracht geäußert hat, na Gott, nicht exakt mit diesen Worten und wahrscheinlich nicht im Wiener Dialekt, aber doch so ähnlich. Gott sagt, ich hasse eure Feiern. Geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Hafengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen, wie ein nie versiegender Fluss. Ja, Gott hat nämlich auch genau beobachtet, dass sich die Leute im Gottesdienst, damals im Tempeldienst, ganz anders verhalten haben als im Alltag. Gott sagt, ihr hasst jeden, der vor Gericht für das Recht eintritt. Und wer die Wahrheit sagt, den verabscheut ihr. Von den Ärmsten nehmt ihr Pachtgeld und verlangt auch noch Getreideabgaben. Ehrliche Menschen bringt ihr in Bedrängnis. Ihr nehmt Bestechungsgelder an und lasst die Armen vor Gericht nicht zu ihrem Recht kommen. Wer klug ist, der schweigt in dieser schlimmen Zeit. Ob Gott heute genauso urteilt, unser Verhalten, unseren Lebensstil verurteilt, wie damals zur Zeit des Propheten Amos, der Israel Gottes Anklage ausrichten musste, leben wir heute nicht in einer schlimmen Zeit? Und eine Frage, die sich jeder und jede von uns persönlich stellen kann, klaffen Sonntag und Alltag in meinem Leben auseinander? Bin ich am Montag ein anderer als am Sonntag? Oder anders gefragt, wirkt sich das, was ich am Sonntag im Gottesdienst höre, wirkt sich das auf mein Denken, mein Reden und Handeln im Alltag aus? Mit diesen Überlegungen knüpfe ich an meine Predigt vor 14 Tagen an. Etliche haben den Gottesdienst ja auch mitgefeiert. Als ich 4 Aspekte des Gottesdienstes genannt habe, jetzt des Gottesdienstes als Veranstaltung, so wie wir sie hier heute Morgen feiern, kann sich jemand noch erinnern an diese 4 Aspekte?
Gemeinschaft. Quality Time.
Quality Time war ein Stichwort, ja?
Service,
ja.
Ausnahmezustand,
perfekt. Und Gemeinschaft, das ist in dem ein Familientreffen. Genau, das waren die 4 Aspekte, die ich so zum Gottesdienst als Veranstaltung genannt habe. Natürlich keine vollständige Liste, da gibt es sicher noch manches mehr. Ich habe in dieser Predigt auch gesagt, dass das Wort Gottesdienst im Neuen Testament nur an 2 Stellen vorkommt. Und dass es da aber auch nicht im strengen Sinn die Veranstaltung Gottesdienst meint, sondern den Gottesdienst im Alltag. Ich nenne ihn ein wenig plakativ den 24/7 Service. Und dazu hören wir noch einmal 2 Texte, die auch an dem Sonntag vor 14 Tagen schon eine Rolle gespielt haben als Schrift, als Lesung. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Da schreibt zunächst Paulus im Römerbrief: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist also einer dieser beiden Texte. Und der zweite steht im Jakobusbrief. In einem ganz konkreten Zusammenhang: Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Bitte, Sie dürfen wieder Platz nehmen. Ich habe in der letzten Predigt auch die Frage aufgegriffen, wer im Gottesdienst eigentlich wem dient. Gottesdienst. Gibt es ja zwei Möglichkeiten. Um diese Frage klar zu beantworten: Gott braucht unseren Dienst, unseren Gottesdienst, unseren Opferdienst, er braucht ihn definitiv nicht. Aber er will uns dienen. Und wir brauchen seinen Dienst. Er tut das mit einem 24-7-Service. Nicht nur im Gottesdienst am Sonntagmorgen. Wir haben es in dem Psalmgebet eingangs gehört: Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Und das gilt 24 Stunden, 7 Tage in der Woche und sogar 365 Tage im Jahr. Wenn wir jetzt in aller Demut, in aller Bescheidenheit ganz leise fragen, ob wir Gott nicht doch in irgendeiner Form dienen können, und womit ihm gedient wäre, dann bekommen wir eine Antwort. Ja, wir können Gott dienen, und zwar durch ein radikales Opfer, 24-7. Dass ihr euren Leib, gemeint ist euer Leben, hingebt als ein Opfer. Also fordert Gott doch Opfer? Wäre eine fürchterliche Forderung, würde da nicht am Anfang die Barmherzigkeit Gottes stehen? Sie erinnern sich an diesen Vers: Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes oder aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer ganzes Leben zum Opfer gebt. Und wir können uns einmal vor Augen halten: Opfer war ja damals, zum Beispiel in der Stiftshütte, das war ja damals immer ein stellvertretendes Opfer. Eigentlich hatte man ja schuldhaft sein eigenes Leben verwirkt, durfte aber, auch das schon als ein Zeichen von Gottes Barmherzigkeit, als Ersatz für das eigene Leben ein Opfertier darbringen. Das ist im Grunde so der Gedanke, der hinter allen Formen von Opfer steht. Und wenn das Neue Testament Jesus als das Opferlamm Gottes darstellt, dann knüpft es genau an diesen Vorgang an. Jesus opfert sich für unser verwirktes Leben und bewirkt ein neues Leben. Im Opfer Jesu kommt Gottes Barmherzigkeit vollkommen zum Ausdruck. Und, sagt Paulus, unser Gottesdienst, unser Ganzopfer, unser 24-7-Opfer, ergibt sich logisch aus Gottes Barmherzigkeit. Es steht da wirklich im Griechischen das Wort Logikos. Also euer logischer, euer vernünftiger Gottesdienst. Die einzig logische Schlussfolgerung ist die, dass ihr euer Leben Gott zur Verfügung stellt. So schreibt Paulus zum Beispiel im 2. Korintherbrief: Es gibt eine ganze Menge Bibelstellen heute. Ich sage das gleich dazu. Jetzt hoffe ich, dass das da weitergeht. Hm? Wo ist dieser Text? Wird schon gleich kommen. Ja, das ist er. Ich werde noch einige Bibeltexte zitieren, um sie nicht ganz zu verwirren. Sie können am Schluss des Gottesdienstes eine Liste mit diesen Texten zum Nachlesen noch einmal bekommen. Aber ich dachte, wenn wir auf Gott hören, dann wollen wir ihn selbst auch möglichst viel zu Wort kommen lassen und nicht zu viel herumschwafeln. Was immer wir tun, schreibt Paulus, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Also unser 24-7-Service, 24-7-Service, unser rund um die Uhr Gottesdienst wird nur dann gelingen, wird für uns auch nur dann logisch werden, wenn wir uns die Barmherzigkeit Gottes und seinen 24-7-Service vor Augen halten und für uns in Anspruch nehmen. Und dann dürfen wir sehr wohl konkret fragen, womit Gott gedient ist. Und die Antwort lautet, wenn wir seinen Willen tun. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch, verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und das muss uns bewusst sein, der Wille Gottes ist auch Ausdruck seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe zu uns. Gott will uns ja nicht knechten und schikanieren. Er will uns nicht zu etwas zwingen, das nicht gut für uns wäre, sondern ganz im Gegenteil. Sein Wille ist gut und wohlgefällig und vollkommen. Glauben wir das? Wenn wir Gottes Willen tun, dann tut uns das gut und es bewirkt Gutes. Wenn wir Gottes Willen tun, dann findet es nicht nur seinen Gefallen, sondern auch den Gefallen unserer Mitmenschen. Und es gefällt uns schließlich selbst. Wenn wir Gottes Willen tun, dann dürfen wir vollkommen sicher sein, dass wir das Beste und Zielführendste tun, was wir tun können. Im Vorfeld der Jakobus-Textstelle, das war der Text mit der Zunge, da steht der Satz, er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wir, die wir eigentlich unser Leben verwirkt haben, bekommen durch Gottes Barmherzigkeit ein neues Leben, eine zweite Chance, so Mensch zu sein, wie Gott sich das gedacht hat. Und wir werden zum Modellfall für Gottes Neuschöpfung. Zwei Anmerkungen zu unserem Service 24-7. Gottesdienst 24-7 ist zu 100% Gott zugewandt. Das ist ein schwieriger Gedanke für manche. Aber wir müssen nicht ins Kloster gehen, um Gott hundertprozentig zugewandt zu leben. Zu Martin Luthers Zeit hat man das gedacht. Ein wahrhaft geistliches Leben, dieses 24-7, ständig Gott zur Verfügung sein, das konnte nur der Klerus, das konnten die Mönche und die Nonnen. Demgegenüber hat Martin Luther in einer Predigt festgestellt, wenn du eine geringe Hausmagd fragst, warum sie das Haus kehre, die Schüsseln wasche, die Kühe melke, so kann sie sagen, ich weiß, dass meine Arbeit Gott gefällt, sinnte mal ich sein Wort und Befehl für mich habe. Und selbst die alte benediktinische Formel Ora et Labora hat Luther korrigiert, indem er festgestellt hat, alle Werke des Gläubigen sind Gebet. Wer arbeitet, betet zweifach. Und ganz ähnlich schreibt schon Paulus, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Das was wir tun, dient nicht in erster Linie Menschen, sondern es dient Gott, der sich das für uns so ausgedacht hat. Aber dann gilt auch das andere. Gottesdienst 24-7 ist zu 100% Menschen zugewandt. Und die Bibel ist sehr realistisch. Und sie lässt uns da auch nicht aus der Pflicht, dass wir schön fromm sind am Sonntag und am Montag sieht das ganz anders aus. Johannes schreibt in seinem Brief, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? 100% Gott zugewandt, 100% den Menschen zugewandt, das sind 200%. Wie soll das gehen? Das geht, weil es sich um zwei Seiten ein und derselben Medaille handelt. Jemand hat es einmal so formuliert, die Liebe zu Gott soll in unserem Leben so groß geschrieben werden, dass es die im Leben Kleingeschriebenen merken. Gottesdienst ist immer Dienst am Nächsten. Und Dienst am Nächsten ist immer Dienst für Gott. Ein paar Gedanken jetzt noch dazu. Und jetzt kommen endlich unsere Emojis dran. Gottesdienst 24/7 ereignet sich im Denken, im Reden, im Tun. Gottesdienst 24/7 ereignet sich im Denken. Gott ist dann gedient, wenn wir unser Denken verändern. Orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, schreibt Paulus, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Das ist nichts von heute auf morgen, dass wir plötzlich aufwachen und wir sind ein völlig anderer Mensch in unseren Gedanken und all dem, sondern es ist ein Prozess, in den wir hineingenommen werden. Ein Prozess, ich möchte jetzt so ein paar Schlagworte bringen, Modell statt Model. Ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied kennen. Es stammt beides von derselben Wortwurzel ab. Ein Model ist eine Hohlform, mit der man formbare Substanzen wie Butter oder Wachs in eine bestimmte Form geben kann. Und es schaut halt dann, das Ergebnis ist ein und dasselbe schablonenhaft gefertigte Produkt. Ein Modell hingegen ist eine Vollform, ist schon etwas Ausgebildetes, bildet zugleich eine größere Wirklichkeit ab. Es wird einem Original nachgebaut, beziehungsweise dient es als Vorlage für ein Produkt. Wir sollen nicht nach dem Schema, nach dem Model dieser Welt und unserer Umgebung und unserer Gesellschaft leben. Wir sollen nicht das schablonenhaft gefertigte Produkt der Welt sein. Das meint der Vers aus dem Römerbrief. Wir sollen nach dem Bauplan unseres Schöpfers und Erlösers leben, nach dem Modell des neuen Menschen. Und das ist weit anspruchsvoller, als sich einfach anzupassen und einzupassen in die Formen, die unsere Gesellschaft vorgibt. Und das ist mit Denken verbunden, in allererster Linie mit Denken verbunden. Vor allem mit Umdenken, mit Neudenken. Deshalb schreibt Paulus, lasst es nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt verstehen, was der Herr von euch möchte. Das ist ein Lernprozess. Auch das wissen wir nicht von jetzt auf dann. Wovon lassen wir uns beeinflussen? Was prägt uns? Was lassen wir an uns heran? An Gedanken, an Bildern, an Eindrücken? Womit füllen wir unsere Gedanken? Woran orientieren wir uns? Oder wo lassen wir denken? Und auch dazu schreibt Paulus, noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wir müssen uns nicht von der Welt abschotten. Wir dürfen und sollen in dieser Welt Ausschau halten, auch nach allem Guten, Wahren und Gerechten, das geschieht. Vor allem aber sollen wir in der Bibel zu Hause sein und in ihr entscheidende Denkanstöße finden. 24/7. In allen Lebensbezügen. Am Werktag wie am Sonntag. In der Arbeit wie in der Freizeit. Überall soll unser Denken, das ja unserem Reden und Handeln vorausgeht, hoffentlich vorausgeht, alles soll dem Modell des neuen Menschen folgen. Gottesdienst 24/7 im Reden. Gott ist gedient, wenn wir unser Reden verändern. Wenn jemand meint, er diene Gott, das ist schon ein bisschen zu früh, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, so betrügt er sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Und auch da möchte ich wieder ein Gegensatzpaar gegenüber Thermostat statt Thermometer. Sie kennen natürlich den Unterschied, ein Thermometer zeigt die Temperatur der Mehrheitsmeinung des allgemeinen Klimas an. Thermostate ändern die Temperatur und das Klima. Nehmen wir eine Situation im Büroalltag. Sie kommen morgens ins Büro, wo gerade über einen Kollegen oder eine Kollegin hergezogen wird oder einfach über die blöde Arbeit geschimpft wird. Und jetzt stehen Sie vor der Wahl. Thermometer oder Thermostat. Nehmen Sie die Raumtemperatur an, lassen Sie sich von dem herrschenden Klima anstecken, heulen Sie mit den Wölfen und mobben mit den Mobbern, oder entscheiden Sie sich dafür, Thermostat zu sein. Sie verändern das Klima mit einem Eintreten für die Kollegin, mit einer positiven Arbeitshaltung. Manchmal reicht sogar schon ein freundliches Lächeln, um einen Klimawandel zu bewirken. Und ich denke, das hat Paulus gemeint, als er den Christen in Ephesus geschrieben hat: Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Also statt Shitstorm den erfrischenden Wind des Evangeliums und der Güte Gottes, statt über andere zu lästern, Schmerz und Kummer lindern, segnen statt fluchen. Das Wort, aus dem unser deutsches Wort segnen kommt, bedeutet schlicht und ergreifend Gutes von jemandem reden oder jemanden loben oder auch jemandem Gutes zusprechen. Das heißt segnen, Menschen Gutes zuzusprechen. Und auch das wieder 24/7, ob wir jetzt öffentlich reden oder im privaten Gespräch sind, in der Kirche oder am Stammtisch, im Büro oder im Fitnessstudio, falls wir da überhaupt zum Reden kommen. Gottesdienst 24/7 im Tun. Gott ist gedient, wenn wir unser Handeln verändern. Und auch hier wieder ein Gegensatzpaar. Hände öffnen statt Fäuste ballen. Und das ist ein Jesuswort, das uns die Veränderungsrichtung anzeigt. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es unter euch nicht sein. Sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Die Liebe zu Gott soll in unserem Leben so groß geschrieben werden, dass es die im Leben Kleingeschriebenen merken. Und zu diesem Thema meldet sich nach Amos, den wir ganz am Anfang gehört haben, noch ein weiterer Prophet zu Wort, Jesaja. Da geht es ums Fasten, dass die Leute fasten und auch dann Gott sagen: Schau mal, Gott, ich faste, ja, also du musst es doch bemerken, was ich alles für dich tue. Und dann sagt Gott durch den Mund des Propheten Jesaja, wie richtiges Fasten aussieht: Ist das nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot? Und die im Elend ohne Obdach sind, führe uns Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Und Jakobus, schon zitiert diese Stelle, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Drei Stichworte zum Schluss noch dazu. Befreien statt bedrücken. Lass los, gib frei. Reiß jedes Joch weg. Befreien statt bedrücken. Und Sie können sich einmal selbst prüfen, wie ist es so in Ihrer Umgebung? Können Menschen in Ihrer Umgebung aufatmen? Fühlen Sie sich da frei, befreit? Versprühen wir da, wo wir sind, den Duft von Gnade? Befreien statt bedrücken. Es gibt so viele bedrückte Menschen. Beteiligen statt behalten. Beteiligen an dem, was wir haben. Brich dem Hungrigen dein Brot. Beteiligen an unserem Leben. Jemanden, wie heißt es so schön, ins Haus führen. Jemand ins Haus führen, das ist ja, also gerade für gelernte Österreicher, gar nicht so ganz einfach. Ja? Jemanden einfach in sein Haus zu führen. beteiligen an unserem Leben. Und es beginnt wohl auch bei unserem Fleisch und Blut, wie es da in dem Text heißt, in der Familie. Aber es geht weit darüber hinaus. Wie weit? Das müssen Sie im Gespräch mit Gott selbst feststellen. Und schließlich besuchen. Witwen, Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen. Besuchen statt belassen. Dort lassen, wo sie sind. Und besuchen, das heißt immer auch selbst den ersten Schritt zu tun. Heißt in die Welt des Besuchten einzutauchen. Ich muss, denke ich, nicht mehr besonders erwähnen, dass auch unser verändertes Handeln 24/7 angesagt ist. Ich habe gedacht, ich lasse Sie jetzt einfach noch ein paar Augenblicke allein mit den drei Veränderungen im Denken, im Reden und Handeln. Lassen Sie Gott in dieser Zeit zu sich sprechen. Lassen Sie sich zeigen, was vielleicht jetzt gerade für Sie dran ist. Sicher nicht alles und jedes, aber vielleicht so ein Aspekt, ein Gedanke, der Ihnen jetzt gekommen ist. Etwas, das Sie angerührt hat und angesprochen hat und wo Sie noch ein bisschen länger darüber nachdenken möchten oder auch in der Stille beten möchten. Und nie vergessen, am Anfang und am Ende steht Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Wir werden diese Zeit der Stille dann mit einem Liedtext von Manfred Siebald beschließen, den meine Frau lesen wird, und dann gibt es den gewohnten Lobpreis.
Gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton. Worte, die deutlich für jeden von dir reden. Gib mir genug davon. Worte, die klären. Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir. Wunden zu finden und sie zu verbinden. Gib mir die Worte dafür. Gib mir die guten Gedanken. Nimm mir das Netz vom Verstand und lass mein Denken und Fühlen vor dir spielen, so wie ein Kind im Sand. Staunend und sehend, prüfend, verstehend, nehme ich die Welt an von dir, sie zu durchdringen, dir wiederzubringen. Gib mir Gedanken dafür. Gib mir den längeren Atem, mein Atem reicht nicht sehr weit. Ich will noch einmal verstohlen, Atem holen in deiner Ewigkeit. Wenn ich die Meile mit einem teile, die er alleine nicht schafft, lass auf der zweiten mich ihn noch begleiten. Gib mir den Atem, die Kraft.